Ich lese den Predigttext, er steht im Hohelied, das ist das erste Kapitel und bitte euch, dass ihr sitzen bleibt, das ist zu viel. Ich lese Kapitel 1. Das Hohelied Salomos. Er küsste mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Es riechen deine Salben köstlich, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König führte mich in seine Kammer. Wir freuen uns über dich und sind fröhlich. Wir denken an deine Liebe mehr als an Wein. Mit Recht liebt man dich. Ich bin schwarz, aber anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Teppiche Salomos. Seht mich nicht so an, weil ich schwarz bin. Die Sonne hat mich so verbrannt. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gemacht, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewahrt. Sage mir, du, den meine Seele liebt, wo du weidest, wo du mittags ruhst, warum muss ich wie eine Verschleierte sein bis bei den Herden deiner Gefährten? Weißt du es nicht, du Schönste unter den Frauen? So geh hinaus auf die Pfade der Schafe, weide deine Zicklein bei den Hirtenhäusern. Einer Stute am Wagen des Pharaos vergleiche ich dich, meine Freundin. Deine Wangen und dein Hals sind anmutig mit Kettchen. Wir wollen dir goldene Ketten mit silbernen Punkten machen. Als der König an seiner Tafel saß, gab meine Narde ihren Geruch. Mein Geliebter ist mir ein Büschel Myrren, das zwischen meinen Brüsten hängt. Mein Geliebter ist mir eine Traube von Hennablüten in den Weinbergen von Engedi. Siehe, meine Freundin, du bist sehr schön, deine Augen sind wie Taubenaugen. Sieh, mein Geliebter, du bist schön und liebenswert. Unser Bett grünt, die Balken unseres Hauses sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Amen. Ich bete und dann die Predigt dazu. Lieber Vater im Himmel, das Lied handelt von deinem Sohn und seiner Gemeinde. Und gib uns jetzt ein Herz für deinen Sohn und deine Liebe. Und segne uns so. Amen. Die Predigt, also dieses Lied, in der aramäischen Bibel und ihre Auslegung zählt dieses Lied zu den schönsten. Die Targumim, das ist die aramäische Übersetzung und Auslegung, hat 10 Lieder im Alten Testament. Und das erste Lied, das sang Adam, als ihm seine Schuld vergeben war und der Sabbat ihn beschützte. Das zweite sang Mose mit Israel, als der Herr das Schilfmeer für sie teilte. Das dritte sangen die Kinder Israel, als ihnen der Brunnen mit Wasser gegeben wurde. 4. Mose. Das fünfte sang Josua in Gibeon, als Sonne und Mond für ihn stillstanden. Das sechste Lied sang Barak und Deborah, als der Herr ihnen Sieg gab. Das siebte sang Hannah, als der Herr ihr einen Sohn gewährte. Das achte sang König David wegen Gottes Wundern. Das neunte der Lieder sang Salomo, der König Israels. Das zehnte sollen die Erlösten aus dem babylonischen Exil singen, wenn sie erlöst werden. Und zu dieser Erlösung und dem Exil ist zu sagen, im Neuen Testament in Offenbarung 14, wird die erlöste Frau, die erlöste Braut, die Gemeinde, die dann ganz bei ihrem Herrn ist, ein neues Lied singen. Und das wird schöner sein. Aber bis dahin ist das hohe Lied des Salomo das schönste Lied. Das sagt die aramäische Bibel. Und sie zählt eben diese 10 Lieder auf. Und sie rechnet die Psalmen noch gar nicht mit. Die Psalmen sind ja auch Lieder und Gebete. Und sie wurden auch gesungen. Jetzt zu Salomos Hohelied. Wörtlich heißt es Lied der Lieder. Schön. Es ist das Schönste. Das erste Problem, das wir mit diesem schönen Lied haben, ist, dass alle anderen Lieder, die singen vom Herrn, singen von Gott oder dem Messias, dem Christus, das hier nicht. Er kommt einfach nicht vor. Tja, warum ist es das Schönste? Vielleicht, weil es nur die Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt? Nein, ganz und gar nicht. Es ist auch kein Problem, dass Gott mit Namen nicht wörtlich vorkommt und auch der Christus mit Namen nicht wörtlich vorkommt. Es gibt noch ein Buch, da kommen sie auch nicht vor. Das ist Esther. Und es ist ein wunderbares Buch. Und Esther handelt von der jüdischen tapferen, schönen Frau, die dann zur persischen Königin wird und den Namen Esther bekommt und ihr Volk durch ihren Mut schlichtweg rettet. Esther heißt persisch Stern, aber auf Hebräisch heißt Esther, ich verberge mich. Und das ist der Name, den Gott auch benutzt. Und Jesaja sieht ihn in Kapitel 45. Dort sagt er, du bist ein verborgener Gott. Und er ist verborgen seit Kapitel 4 in der Genesis. Und dort steht er tatsächlich so. Da steht der Name Esther. Ich verberge mich. Gott ist verborgen. Und er gibt sich seiner Gemeinde, seiner Braut zu erkennen. Er gibt sich den Sein zu erkennen. Sonst ist er verborgen. Ja, und hier in diesem Lied, da gibt er sich wem zu erkennen? Seine Braut, die von ihm singt. Und diese Braut ist hier beschrieben und sie ist seltsam. Also, sie sagt einmal, sie singt einmal in der Ich-Form im Singular, dann wieder im Plural. Und der König, der hier spricht, redet von der einzelnen Braut und dann wieder vom Plural. Auch seine Liebe ist manchmal im Plural, nicht auf eine ausgerichtet. Es ist ein sehr schönes Lied. Vordergründig wird hier nur die manchmal problematische Beziehung zwischen dem König und dieser Braut beschrieben. Vordergründig ist das Salomo, der König, und er singt und beschreibt seine Braut. Die heißt Sulamit. Sie wird nur einmal genannt. Salomo heißt dann für sich Friede und ist ein Hinweis auf den Friedefürsten aus Jesaja 7,14, auf den Herrn Jesus Christus. Und Sulamit ist jetzt kein eigener Name. Es heißt nur Frau Salomo. Es ist die weibliche Form von Salomo, also die Befriedete. Und sie, diese Braut, die hier singt, ist seine Frau, hat aber keinen eigenen Namen. Wir werden Christen genannt. Was in diesem Buch hier beschrieben ist und besungen ist, ist der Bund zwischen Christus und seiner Braut. Ja, und dieser Bund zwischen Christus und seiner Braut ist, wie in diesem Lied, auch nicht immer einfach. Und das wissen wir täglich. Und was das Gute daran ist, er gibt sich aber seiner Braut zu erkennen. Das ist der Herr Jesus Christus. Er gibt sich ihr zu erkennen. Nur ihr. Die Frage, die sich uns hier stellt, bevor wir durch das Lied gehen, ist: Liebst du den Herrn und Hirten? Das ist eine einfache Frage. Und die Antwort kann aber sehr problematisch sein. Und denn der Apostel beendet den ersten Korintherbrief. In Kapitel 13 vom ersten Korintherbrief beschreibt er die Liebe. Und wer sie nicht hat, der lebt vergebens. Und dann beendet er diesen Brief mit: Verflucht, wer den Herrn Jesus Christus nicht liebt. Also es ist nicht gerade lieb von mir, euch das zu fragen, ob ihr den Herrn liebt, aber es ist halt Gottes Wort, das das tut. Und bitte jetzt nicht verzagt sein, nicht erschrecken, nicht entsetzt sein. Dieses Lied der Lieder führt dazu, ihn zu lieben. Aber was heißt eigentlich lieben? Ist bei uns ein ziemlich vielfältiges und manchmal auch sehr abgestandenes Wort. Hier in Kapitel 1 sind drei verschiedene Begriffe für Liebe. Und den gehe ich jetzt entlang. Sie, die Braut, singt in Vers 2: Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Liebe heißt hier Tod. Das klingt jetzt gar nicht gut, ich weiß. Und ist im Plural gemeint. Es ist tatsächlich, es ist viel Liebe da. Es ist Liebesweise und es ist nicht nur für eine Person. Tod klingt nicht schön. Aber im Hebräischen und Arabischen klingt es denn doch besser. Der Name David stammt von diesem Wort Tod. Arabisch Daud. Und er ist der Geliebte. Die Prinzessin Diana, die hatte einen Geliebten, als sie starb. Er hieß Dodi, mein Geliebter. Dieses Tod ist im Griechischen Philo, ist eine freundschaftliche Liebe. Wobei natürlich die Erotik auch mitschwingt, aber im klassischen Griechisch und früher, da war die Erotik nicht das Sexbesessene, es war das Angetansein und das Entzündetwerden von den positiven Eigenschaften, auch von positiven Eigenschaften des Gegenübers. Das war Erotik. Hier im Lied ist die Braut angetan von der freundschaftlichen und schönen Liebe und Güte des Königs. Sein Kuss ist Jaffa, wie es heißt. Und Jaffa ist etwas Schönes. Wir kennen das an für sich von der Hafenstadt in Israel und von den Orangen vielleicht. Jaffa heißt schön. Jaffi, meine Schöne. Ja, was ist das für eine Liebe? Sie sagt, deine Liebe ist besser als Wein. Schön. Im Griechischen Philo und Philosophie, das kennen wir, das ist Liebe zur Weisheit. Und Philanthropie heißt Menschenliebe. Das ist so eine Liebe. Der Herr Jesus fragt den Petrus, nachdem er ihn ja dreimal verraten hat, da fragt er ihn dreimal, ob er ihn liebt. Und Petrus antwortet dreimal: Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und er antwortet mit dieser Philo-Liebe. Tod, Philo, ist freundschaftliche Liebe. Und hier im Lied ist die Braut angetan eben von der Schönheit, von der Güte, von den positiven Eigenschaften ihres Königs. Das ist die erste Liebe, die vorkommt. Die zweite in Vers 3. Es riechen deine Salben köstlich. Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Darum lieben dich die Jungfrauen. Diese Liebe hier heißt Hebräisch Ahav. In unseren Bibeln, da finden wir den Namen beim nicht schönen, nicht guten König Ahab. Das ist den. Und wenn wer Moby Dick kennt, da gibt es den Kapitän, der heißt auch Ahab. Dieser Film ist letztes Jahr wieder in den Kinos gewesen. Liebe. Im Griechischen heißt das Agape. Und wir kennen das Wort dann für sich auch. Es ist Agape-Liebe, ist eine an für sich gute Liebe. Die Liebe Gottes, hallo, ist in der Bibel meist und fast immer mit diesem Wort beschrieben. Ahav. Oder Agape. Und es ist etwas Selbstloses, diese Liebe. Sie ist willentlich. Es ist willentliches Liebe, Lieben, auch wenn es mir persönlich nichts bringt, ich liebe trotzdem. Wir entdecken diese Liebe beim Herrn Jesus Christus. Als er in den Tod ging, die letzten Tage, da steht in Johannes 13, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Es hängt am Kreuz, fast am Ersticken, von Schmerzen geplagt, wie wahnsinnig. Und er liebt immer noch. Und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er liebt. Es bringt ihm nichts. Er hatte keine guten Gefühle dabei. Es bringt ihm gar nichts. Diese Liebe ist dann für sich in den alten Ehegelübden gefragt. Wenn man gefragt wird, willst du sie, ihn lieben in guten und in schlechten Tagen, dann sagt man meist, ja, es ist willentliche Liebe. Man tut's vielleicht nicht, aber ich will. Auch wenn sie oder er biestig ist, ich will sie lieben. Bei den Menschen kann dieser Wille zur Liebe durchaus erschüttert werden, bei Gott nicht. Wo sein Wille ist, da ist auch immer sein Weg. Und er bringt seine Liebe an den Mann und an die Frau. Das kriegt er hin. Für Gott ist dann für sich nichts Liebenswertes in uns. Er hat sich nicht umsonst nach dem Sündenfall verborgen. Wir sind von Natur aus Sünder und Gott in allem abgeneigt, wie der Katechismus sagt. Man lässt Gott den lieben Gott sein und will ihn lieber nicht bei sich haben. Wenn wir aber Gott lieben, dann ist das nicht normal, sondern ist die Reaktion auf seine Liebe in Jesus Christus. Ihn habe ich dann erkannt, wenn ich Gott liebe. Wenn wir unsere Nächsten lieben, ist das die Weiterleitung der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Römer 5,5. Ahava, Agape, ist willentliche, unerschütterlich tätige Liebe. Sulamit liebt den König willentlich, aber nicht so unerschütterlich wie der König, der Friedefürst, der Herr Jesus, sie liebt und für sie handelt. Die dritte Art von Liebe kommt in Vers 9 vor. Das klingt lustig jetzt. Einer Stute am Wagen des Pharaos vergleiche ich dich, meine Freundin. Das sagt König, meine Stute. Okay, aber hier ist die Liebe in dem Wort Freundin drin. Freundin heißt hier Raya. Das ist ein schönes Wort. Und das ist die, naja, es ist die Liebe des Hirten zu den ihm anvertrauten, Schutzbefohlenen. Denn Ra'a ist der Hirte, Ra'ya ist die, die behütet wird, die so geliebt wird. Wir finden dieses Stammwort von Liebe an für sich im Psalm 23 perfekt. Da ist der Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Au, alles Liebe, und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt oder bekehrt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch angesichts meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, schenkst mir voll ein, überfließend sogar. Nur Güte und Gnade folgen mir alle Tage meines Lebens. Und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn ewiglich. Das ist diese Ra'a, Liebe tätig für die Ra'a, für die sich von ihm behüten lässt. Das alles tut der Hirte. Und diese Ra'a-Liebe, die finden wir bei den Menschen auch, ist bei den Müttern für ihre Kinder, wenn sie unbedingt wollen, dass es ihnen besser geht und es ihnen gut geht und sie alles tun für sie, manchmal auch zu viel. Es ist beschützende Liebe. Aber die absolut behütende und beschützende Liebe ist nur in dem guten Hirten, dem Herrn Jesus Christus, selbst zu finden. Und er tut das absolut gut und absolut richtig. Und nicht zu viel und nicht zu wenig. Es gibt schon einen Unterschied zwischen der Liebe der Menschen, dieser Ra'a-Liebe, und der Ra'a-Liebe des Hirten, des Herrn Jesus Christus. Wir können wollen, wir können behüten wollen, haben aber nicht die Macht dazu. Manchmal wollen wir auch nicht, das muss man auch dazu sagen. Aber wir haben nicht die Macht, das alles zu tun. Und das ist der Unterschied. Er hat die Macht zu behüten. Und er tut das auch. Und er tut das gut. Wie tut das? Er tut es mehrfach. Erstens durch sein Wort. Er sagt's. Zweitens durch die Ordnungen, die Gebote. Die Gebote hüten mich. Behüte die Gebote, so behüten sie dich. Als Adam gefallen war, wie die Talmudim sagen, da hat ihn danach der Sabbat beschützt. Und dafür hat er ein Lied gesungen. Und dann hat der Hirte immer noch die Macht, durch Mittel, Schicksalsmittel, gute oder schlechte, ein zu behüten. Er behütet durchaus perfekt. Die Freundin, die Ra'a, bittet in Vers 4, zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König führte mich in seine Kammer. So eine Bitte, zieh mich dir nach, das ist Liebe. Sie will nicht neben ihm hergehen, sie will ihm nicht vorauslaufen, sie will ihm nachgehen. Das ist ehrenvolle Liebe. Wir sind nicht schneller und besser und so weiter und führen den Herrn Jesus nicht an der Nase herum. Er führt uns auch nicht an der Nase herum, er führt uns richtig. Und wenn sie sagt, er führte mich in seine Kammer, dann ist sie an für sich schon verheiratet mit ihm. Ist nicht mehr diese Brautliebe, dieses sich gegenseitig kennenlernen. Das ist schon geschlossen. Der Bund fürs Leben ist schon geschlossen. Sonst wäre sie nicht in die Kammer geführt worden. Heutzutage sagt man, lass uns, geh mit mir oder wir gehen gemeinsam. Ich gehe mit ihm, sie geht mit mir. Das ist damals nicht möglich gewesen. Und man wurde erst intim, nachdem man verheiratet war. Wer hat die Hochzeit arrangiert? An für sich der Vater, für die Tochter. Das ist heute nicht mehr so. Bezüglich dem Herrn Jesus und seiner Braut ist es aber doch so. In Johannes 6 sagt der Herr Jesus dreimal, dass niemand zu ihm kommen kann, wenn nicht der Vater ihn zu ihm zieht. Das ist arrangiert von Gott und er zieht immer zu seinem Sohn, sonst geht nichts, sonst wird das nichts mit der Liebe, sonst wird das nichts mit der Rettung, nicht mit dem Heil. Und was wir daraus lernen, diese Liebe, die hier ist und die sie erwähnt, die ist immer eingebettet in den Bund. Wir haben es beim Abendmahl gehört, das ist der neue Bund. Er hat ihn erfüllt. Und die Liebe ist immer eingebettet in den Bund. Man sagt, ich habe eine Beziehung mit dem oder ihr. Beziehung ist etwas, naja, jeder hat eine Beziehung zu Gott, sagen wir es so. Die einen halt eine distanzierte, und das wird nichts. Die anderen eine gefühlsvolle, naja, das Gefühl schwebt ab. Die anderen haben eine Beziehung, die im Bund gesichert ist. Und der Bund ist von ihm. Und da soll es was. Dieser Bund, den er schließt, ist verglichen mit dem Ehebund zwischen Mann und Frau. Er ist der Herr, er ist der Verantwortliche, er ist der Leiter, er ist der Retter, er ist der kauft weg von Sünde, zu ihm hin, zum Guten. Und dieser Bund, den er schließt, der ist von ihm aus unverbrüchlich. Er bricht diesen Bund nicht. Ja, das ist dann schon Sache der Braut, ob sie ihm ihre Liebe gibt, ob sie sie erwidert, ob sie ihm zugeneigt ist. Dieser Bund muss bekannt werden. Also ein Ehebund früher wurde bekannt gemacht, vor allem, das ist meine Frau, das ist mein Mann. Die anderen haben hier nichts mehr verloren. Nicht eindringen, nichts zu sagen, nicht einmal die Eltern. Römer 10 sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also dieses eindeutige Bekenntnis, es ist wie bei der Hochzeit. Ich bekenne mich dazu. Ist nötig für die Konfirmanden, ist nötig für Bekehrte. Ist nötig, um in den Bund hineinzukommen. Das Ja-Wort der Braut ist nötig. Ich bin sein, er ist mein. Aber sie sagt hier in Vers 5, ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Naja, nicht schön. Sie ist von der Sonne verbrannt, wie sie sagt. Im übertragenen Sinn gilt das auch für die Brautgemeinde. Schwarz. Schwarz ist nicht schön. Was da alles Dunkles im Herzen drin ist und im Leben drin ist, lieber nicht ans Licht. Das gehört auch zur Braut. Allerdings das Schwarz, das sie hier erwähnt, das ist auch das Wort für die Morgenröte. Als Jakob mit dem Engel am Jabbok kämpft und danach den alten betrügerischen Namen verliert und den neuen Namen von Gott bekommt, da ist diese Morgenröte da. Wenn der Herr sich offenbart, wenn er sich zeigt, dann wird die Braut lichter. Sie erkennt ihn und es wird heller. Das ist übrigens der Blick vom hohen Kasten. Sie sagt, die Söhne meiner Mutter zürnten mir, sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gemacht, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewahrt. Das ist ihre Wehmut und ihre Ermunterung zum Schluss. Ja, die Weinberge. Was ist der Weinberg? Das ist die Gemeinde. Jesaja singt in Kapitel 5 vom Weinberg seines Freundes, der keine gute Frucht bringt. Sulamit hat ihn nicht bewahrt. Sie hat damit auch ihren Todi, ihren Geliebten, vernachlässigt. Der sagt in Johannes 15,12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Sie hat die Gemeinde nicht behütet. Sie hat nicht Acht gegeben. Das ist das erste Kapitel vom Lied der Lieder und es beschreibt die Liebe zwischen Christus und den Christen, die nicht ohne Folgen bleibt. Amen.